Schön, dass ihr da seid und schön, dass du eingeschaltet hast. Halleluja, Online-Familie ist auch dabei. Amen. Lass uns mal aufschlagen zum Psalm 50, Vers 15. Psalm 50, Vers 15. Wer kennt die Schriftstelle? Im ersten Gottesdienst, da haben sie es mir gleich mitteilen können. Ich sage euch mal, was da steht. Im Psalm 50, Vers 15, da steht, ist Gottes Telefonnummer. Okay? Gottes Telefonnummer. Rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Sag mal mit mir, ist die Not am größten? Ist dir Gott am nächsten? Amen. Meine hauptsächlichen Schriftstellen heute Morgen, die werden Offenbarung Kapitel 6 sein, die ersten vier Reiter der Apokalypse und dann vor allem Lukas 21. Lukas 21 ist eine Endzeitbotschaft, aber als ich das so gelesen habe, hat mir der Herr ins Herz geflüstert, das ist nicht nur eine Endzeitbotschaft, sondern das, was da passiert, Probleme, größere Probleme, Christenverfolgungen, bis zum Schluss das Fundament wankt. Das ist ein Muster für Menschenleben. Hier ist nicht nur eine Endzeitbotschaft, sondern ein Muster für ähnliche Begebenheiten. Denn es ist einmal eine Sache, wenn die ganze Welt wankt, und es ist eine andere Sache, wenn dein persönliches Fundament wackelt. Wenn du also persönlich betroffen bist. Und da sagt das Wort Gottes ganz klar, diese Dinge passieren. Und wenn die Not tatsächlich am größten ist, wenn die Welt bebt und die Herzen der Menschen verschmachten vor Entsetzen, wegen der Dinge, die da kommen werden, Anarchie, Umweltprobleme, Kometen schlagen ein, Vulkane brechen aus, alles Mögliche. Wenn also wirklich die Menschen verschmachten vor Angst, dann wird Jesus wiederkommen in Macht und Kraft und Herrlichkeit in einer Wolke. Das ist eine Sache. Wenn bei dir, jetzt pass mal auf, wenn bei dir das Fundament bebt, wenn und bei dir alle spinnen, wenn die Familie dich nicht leiden kann, wenn Anarchie herrscht in deiner Stadt um dich herum, wenn nichts mehr sicher ist, wenn du Angst hast beim Heimgehen und beim Fortgehen, wenn du nicht mehr weißt, wo du das nächste Essen herkriegen sollst und diese ganzen Dinge, wenn du richtig große Probleme herrschen, dann ist dir Gott näher als je zuvor, dann wird er sich in deinem Leben, für dich individuell, nicht für die ganze Welt, sondern für dich individuell, offenbaren. Das ist der Kern von meiner Botschaft und dass das wirklich biblisch ist, ja? Das zeige ich euch jetzt heute Morgen. Halleluja. So, wenn also dein Leben wirklich wackelt und wankt, dann dürst du nicht nach unten schauen auf den wackelnden Boden, weil der wackelt ja, sondern du musst nach oben schauen, denn das Wort Gottes sagt, wenn diese Dinge anfangen zu passieren, heb deine Augen hoch, denn deine Erlösung naht. Sag mal nochmal mit mir. Ist die Not am größten? Ist dir Gott am nächsten? Es ist nicht einfach nur ein frommer Spruch von der Oma, sondern es ist wirklich biblisch. Allerdings, hör mal, gilt es nicht für alle Menschen, sondern nur für diejenigen, die offen sind für Jesus. Für die ist, wenn er kommt, ist gut. Es gibt nichts Besseres für dich, als wenn Jesus in dein Leben tritt. Dann spricht er ein Wort und das Chaos hat ein Ende. Und alles ist gut. Wenn du aber ein Feind Gottes bist, dann kommt er, und wenn er dann ein Wort spricht, dann ist für dich Schicht im Schacht. Okay? Dann scheiterst du mit all deinen bösen Plänen. Okay, wie komme ich da drauf? In diesen Tagen hat ja Russland jetzt die Ukraine überfallen. Und jetzt ist es halt so, dass die Russen tatsächlich in der Ukraine einmarschiert sind. Meine Botschaft heute Morgen heißt deswegen, geht's jetzt wieder los. Oder, Klammer auf, Untertitel, die vier Reiter der Apokalypse. Aber das ist nicht alles. Wir denken dran, ist der Not am größten, ist der Gott am nächsten. Ist wirklich biblisch. Okay, also was ist passiert? Russland hat tatsächlich die Ukraine jetzt angegriffen und ist dort einmarschiert. Und jetzt haben diese Ukrainer sich nicht an die Straße gestellt und mit blau-weiß-roten, rot-weiß-weiß-rot-blauen Fahnen gewedelt. Okay, haben sie nicht gemacht. Sondern stattdessen haben sie sich die Kalaschnikow gekrallt und haben sich verschanzt und kämpfen jetzt. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen war im Schlachtplan. Auf jeden Fall gibt es da jetzt größere Probleme als gedacht. So eine Sache. Okay, das ist eine Zäsur, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber das ist ein Einschnitt in der europäischen Entwicklung. Schau, normalerweise ist es so, dass eine Friedenszeit nur ungefähr immer 40 Jahre hält. Wenn du in die Bibel hineinschaust, dann siehst du, dass große Probleme gab und Krieg gab und so. Und dann kam ein Prophet, dann kam ein Feldherr, ein König oder ein Richter. Der hat alles mit der Gotteshilfe wieder gerade gerenkt. Und nachdem alles wieder gut war, hatte das Volk dann 20 Jahre Ruhe oder es hatte 40 Jahre Ruhe. Und das war es dann aber auch. 40 Jahre Ruhe ist schon ziemlich gut. Wir aber haben seit dem Zweiten Weltkrieg jetzt praktisch hier in unserer Gegend fast 80 Jahre Ruhe. Ziemlich gut. Also es ist sehr, sehr selten in der Geschichte der Menschheit, dass sowas so lange friedlich bleibt. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass ein großes Land, ein anderes großes Land überfallen hat und eine Invasion gestartet hat, um dieses Land zu übernehmen oder zu zerlegen, was immer genau der Plan da ist. Okay, das ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist jetzt nicht wie in Jugoslawien, wo es mehr so bürgerkriegsähnliche Zustände sind, sondern es ist richtig, ein Land führt Krieg gegen ein anderes Land. Paar Kilometer weit von uns weg, es ist gar nicht so weit weg. Lemberg und so, diese ganzen Gegenden, also die Ostukraine ist nah bei uns da. Na, halten wir jetzt mal fest. Es ist eine interessante Sache. Ich will das jetzt nicht politisch analysieren, sondern vielmehr geistlich. Denn normalerweise ist es so, dass ja auch in einer Zeit des Wohlstandes die Menschen sich von Gott entfernen. Und in dieser Zeit des Wohlstandes und des Abfalls von Gott, in der dann Sünde zur Politik wird, okay, zieht sich Gott zurück. Und wenn er sich lang genug zurückgezogen hat, dann passiert was. Irgendwann sendet er dann, Gott, sendet dann, im Hesekiel Kapitel 14, Vers 21, da heißt es, meine vier bösen Gerichte aus in dieses Land hinein. Und diese bösen Gerichte, wenn du die im Hesekiel anschaust, wo sie übrigens zusammen mit Jeremia, im Buch Jeremia und im Buch Hesekiel, kommen diese bösen vier Gerichte 40 Mal vor. 40 Mal. Wisst ihr, es gibt Zeiten des Wohlstandes und Zeiten des goldenen Zeitalters, wie unter Salomo, wo die in Jerusalem nur aus Gold getrunken haben und Silber zur Stadtmauer rausgeworfen haben. Und es gibt Zeiten des Gerichts, wo es dann nicht mehr so gut ist, wo sie sich verzettelt haben, wo sie gegen Gott sündigen und so weiter, ganz, ganz schlimm, ihn verlassen haben. Dann kommen diese vier Reiter der Apokalypse an. Diese vier Reiter der Apokalypse, die findest du im Offenbarung Kapitel 6 ausbuchstabiert. Wir schauen es jetzt uns gleich an. Aber die sind alt, die sind schon durch Israel geritten zur Zeit des Alten Testaments. Jesus spricht von ihnen in Lukas 21, schauen wir uns nachher auch an. Und sie kommen vor, werden ausbuchstabiert in Offenbarung Kapitel 6. Das Buch mit den sieben Siegeln, kennt ihr? Mein Gott hat ein Buch mit sieben Siegeln in der Hand, im Himmel. Und keiner ist würdig, diese sieben Siegel zu erbrechen, dieses Buch in die Hand zu nehmen und die Weissagungen, die dort drinnen stehen, vorzulesen, zu offenbaren. Und Johannes, der weint also bitterlich, als er sieht, keiner ist würdig, niemand ist würdig. Dann kommt einer und sagt, du beruhig dich, das Lamm hat überwunden. Ja, das geschlachtet war, Jesus, der ist würdig, dieses Buch mit den sieben Siegeln zu nehmen. Der geht also hin und nimmt der Sohn nimmt das Buch aus der Hand des Vaters, Schriftrolle. Und dann bricht er die sieben Siegel. Das erste Siegel ist, dass... Es wird erbrochen und dann spricht ein Cherub vor Gott und ruft, komm. Und dann kommt ein weißes Pferd und der drauf sitzt hat einen Bogen und er zieht aus über die Erde, siegend und um zu siegen. Das muss man wissen, dass weiße Bögen, beziehungsweise weiße Pferde und Bögen, Pfeil und Bogen, da haben die Menschen damals sofort an die Parther gedacht. Die Parther sind ein Volk aus der Gegend der heutigen Ukraine. Es war ein Reiterkriegervolk aus dem Osten. Auch im Iran hat es ja auch gegeben. Haben sie auch ein Reich gehabt und so. Auf jeden Fall waren das Krieger aus dem Osten. Und die waren siegreich und zogen aus, um zu siegen. Bedeutet, das ist ein Großmachtfuzzi, der beschlossen hat, ich baue mir ein Reich, so wie das Nimrod gemacht hat, wie das Nebukadnezar, wie das Cäsar gemacht hat. Wie das Alexander der Große gemacht hat, Karl der Große gemacht hat, so jetzt eben auch der. Der zieht los und er zieht aus und ist siegreich. In anderen Worten, er fällt in ein Land ein und besiegt es, zieht aus, siegreich und um zu siegen. Und er fällt ins nächste Land ein und besiegt es und besiegt und besiegt. Zum Schluss hat er ein ganzes großes Reich. Ihr Lieben, hier ist die Rede von Kollektivierungsbestrebungen. Von dem, dass wir alle Völker zusammenfassen unter eine Generaldirektion, unter eine Fuchtel. Okay, jetzt halten wir mal fest. Wir sehen diese Bestrebungen wieder. Jetzt in Moskau, während die sich die Ukraine einverleiben wollen und natürlich auch Weißrussland und diese ganzen anderen Satellitenstaaten von früher, die sollen alle wieder zurück ins Russische Reich sozusagen gebracht werden. Das ist wahrscheinlich der Gedanke. Aber wir sehen dieselben Einigungsbestrebungen und Nationalauflösungsbestrebungen auch in der Europäischen Union. Allerdings, im Osten wird es erzwungen und hier im Westen, die haben sich freiwillig an die Europäische Union angeschlossen. Okay, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Aber letztendlich läuft es daraus hinauf, dass eine kleine Clique Sagen hat über viele, viele Millionen Menschen. Und ihr Lieben, das ist nicht wirklich Gottes Wille. Das ist ein Gericht. Das ist kein Idealzustand, sondern ein Gericht. Ideal wird dieser Zustand erst dann, wenn Jesus in Jerusalem herrscht. Weil er wird das erste Weltreich mit menschlichem Angesicht haben. Er wird das erste Weltreich gründen, ja, das den Namen wert ist, das die Interessen der Menschen vorrangig bedient und nicht die von einer kleinen Clique. Wenn also solche Einigungsbestrebungen stattfinden, so Kollektivierungsbestrebungen, ihr Lieben, dann ist es kein Segen, dann ist es ein Gericht. Gott will, dass viele Nationen gibt und diese Nationen untereinander in einem friedlichen Wettstreit stehen, in einem friedlichen Wettbewerb. Du erfindest eine Mausefalle, ich erfinde eine bessere Mausefalle. So ist es ja auch mit Firmen, ja? Und so. Und der eigentliche Grund, weshalb Gott möchte, dass es verschiedene Nationen gibt, ist der, dass die Möglichkeit geben muss, dass in einem Land der Welt das Evangelium frei und von der Leber weg ungehindert gepredigt werden kann. Schau, Prediger, berufene Prediger, sind nur dann richtig gut, wenn sie in Freiheit sich entfalten können. Wenn die Leute, die vor ihnen sitzen, sie wirklich hören wollen. Wenn die freiwillig kommen und wenn sie den Prediger hören wollen. Wenn sie dann ab und zu auch noch Amen sagen oder irgendwie so andeuten, dass sie noch da sind. Ja? So, nehmen sie nicken oder irgendwie sowas machen. Dann blüht der erst so richtig auf und dann wird der besser als gut. Dann fährt die Gabe so richtig aus und dann läuft es und dann sagt man, das war aber einmal ein erbaulicher Vortrag hinterher. Ja, wenn die Predigt fertig war. Und so, wenn das anders ist, wenn es eine Staatsreligion ist, dann erschöpft sich das alles in Ritualen und so. Dann ist da kein echtes Leben drinnen. So, wenn also, und ich sage euch, wenn eine Clique herrscht, dann will die natürlich nicht nur den Staat beherrschen, sondern auch die Religion, ist ja klar. Den Glauben der Menschen, die tiefsten Überzeugungen der Menschen. So wird also die Staatskirche, die Staatsreligion immer nach der Pfeife der Regierung tanzen. Mal mehr, mal weniger, aber letztendlich doch immer so. Die werden sich nie wirklich widersprechen. Schaut, es gibt ein Wörterbuch, das theologische Wörterbuch zum Neuen Testament. Das ist ein dickes Buch mit vielen Bänden. Ich habe es auch, habe mal die Gemeinde geschenkt vor vielen Jahren. Griechisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Der Mann, der das herausgegeben hat über 40 Jahre, war ein glühender Nazi. Ein Mann aus der evangelischen Kirche. Das Produkt seines Schaffens. Das wird heute noch in allen theologischen Zirkeln der ganzen weiten Welt benutzt. Weil das ist unabhängig von ihm. Wir wollen bloß einmal festhalten, der Mann hat zwar da was Gutes gemacht mit diesem Wörterbuch, aber gleichzeitig war er von der Ideologie her ein abgedrehter Nazi. Genauso wie es Pfarrer in der DDR gab, die glühende Kommunisten waren. Okay? Schaut, was wir wollen ist, wir wollen keine Kommunistenpfarrer, wir wollen keine Nazi-Pfarrer, wir wollen keine was weiß ich was Pfarrer, wir wollen biblische Redner hören. Okay, das ist das, worum es gehen muss. Und um dich entfalten zu können, brauchst du Freiheit. Und wenn die Regierung immer strenger wird und so, dann kürzen die natürlich auch, was du predigen darfst. Verstehst du? Und sonst kriegst du Schwierigkeiten. Gab's. In vielen Ländern der Welt gibt es diese Probleme immer noch. Es muss Länder geben, in denen du frisch, fromm, fröhlich, frei von der Leber weg predigen kannst, wie es in der Bibel steht. Ohne Rücksicht auf irgendwelche Befindlichkeiten von irgendwelchen Regierungen oder irgendwelchen Bischöfen oder Muftis oder Gurus oder sonst was. Okay, das ist wichtig. Deswegen möchte Gott, dass es verschiedene Nationen gibt. In anderen Worten, die Religionsfreiheit ist das Wichtigste für Gott. Okay, dass wenn in einem Land Verfolgung herrscht, dass man dann umziehen kann in ein anderes Land. Amos Kapitel 7, Vers 12. Seher, sagt der Beamte des Königs, geh, flieh nach Juda. Dort magst du weissagen. Aber hier in Israel, hier ist das Heiligtum des Königs. Hier hältst du die Klappe. Du wiegelst ja das Volk auf mit deinen Predigten. Ja, was fällt denn dir ein? Zu sagen, was dir Gott zeigt. Du musst dich schon nach dem König richten. Flieh, Seher. Und iss in Juda dein Brot, im Südreich, wo man dich in Ruhe lässt. Jo. Asyl ist nichts Schlechtes, ihr Lieben. Man kann natürlich mit Asyl gewaltigen Missbrauch treiben, wenn eine Regierung das zulässt. Aber das Prinzip Asyl ist sehr, sehr wertvoll und schützenswert. Okay? Na, bei manchen, wenn du das Wort Asyl sagst, geht das Messer in der Tasche auf. Asyl ist eine gute Sache. Asyl ist an sich eine gute Sache. Kommen wir auch noch drauf nachher. Okay, gut, das war jetzt der erste Reiter. Zentralisierungsbestrebungen, Eroberungsbestrebungen, wie wir das zurzeit losbrechen sehen in Russland. Na, und wie wir das ein bisschen anders, ein anderer Geist, der in Europa hier wirkt. Für mich persönlich, ich sage, ein gemeinsamer Markt ist was Wunderbares, weg mit allen Zöllen. Aber die Souveränität, die wollen wir schon behalten. Ja, wir wollen schon unser Land als unser Land behalten und nicht als eine Provinz von Brüssels Gnaden oder so. Danke für das donnernde Amen. Ist trotzdem so. Okay, jetzt kommt das zweite Siegel. Ihr findet das alles in den ersten 8 Versen von Offenbarung Kapitel 6. Das zweite Siegel wird erbrochen und es kommt ein feuerrotes Pferd heraus. Und der da kommt, der nimmt den Frieden von der Erde. Und der stiftet Empörungen und Kriege und Bürgerkriege und Anarchie an. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Schau, jetzt haben wir also unseren großen Führer, ob das der Antichrist ist oder sonst jemand, vollkommen egal, der hat jetzt sein Reich gebaut und ist jetzt in diesem Reich Friede, Freude, Eierkuchen. Kannst du vergessen, in diesem Reich reitet jetzt das rote Pferd herum, der rote Reiter herum. Mit Bürgerkrieg, mit Anarchie, mit Gewalt auf den Straßen, nichts ist mehr sicher. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. In anderen Worten, große Gewalt. In diesem Reich kommt es jetzt zu Kriegen und zu Kriegsgerüchten, zu Empörungen und zu solchen Sachen. Ein König kämpft gegen den anderen, alle miteinander kämpfen gegen den Oberguru, also Oberführer und so. Es geht auf jeden Fall drunter und drüber in diesem Land. Nicht so schön, wie der Diktator sich das gedacht hat. Ständig Partisanenangriffe, ständig ist der Widerstand aktiv. Nicht so schön, wie gedacht. Okay, dann wird das dritte Siegel erbrochen. Das dritte Siegel ist ein schwarzes Pferd. Schwarz, mit einer Waage in der Hand. Dieses Pferd, dieser Reiter, der wiegt nämlich Sachen ab. Was wiegt der ab? Der wiegt Nahrung ab. Schau, wenn in der Bibel Nahrung abgewogen wird, dann bedeutet das Mangel. Dann spricht es von Inflation, dann spricht es von Teuerung. Und dort heißt es jetzt, dass ein Engel aus der Gegenwart Gottes, der spricht, ein Maß Weizen, das heißt eine Tagesration für einen Mann, für einen Tageslohn, für einen Denar. Ein Denar war ein Tageslohn. Überleg dir mal, Nahrungsmittel werden so teuer, dass du als Mann dir nur von deinem ganzen Geld, das du am Tag verdient hast, nur eine Ration kaufen kannst, für dich selber. Wo bleibt deine Familie? Die muss mit minderwertigem Getreide vorlieb nehmen. Das heißt nämlich weiter, 3 Maß Gerste für einen Denar. Das heißt wieder für einen Tageslohn. Stell dir mal vor, du hast bisher gedacht, du verdienst ganz gut und plötzlich ist das Brot so teuer, dass es 100 Euro kostet. Und du hast keine 100 Euro verdient. Du kannst dir das nicht leisten. Du musst ein minderwertiges Getreide kaufen, damit du auch noch was für deine Frau und deine Kinder hast. Also wir haben es hier mit Not zu tun, mit Mangel, mit Teuerung, mit Inflation, nicht direkt mit einer Hungersnot, weil es gibt ja noch was zu essen. Aber es ist definitiv nicht mehr witzig. Ihr Lieben, schaut, wenn ich jetzt sehe, dass es wieder losgeht, in Russland, Ukraine, das ist der weiße Reiter, da versucht jemand ein Reich zu bauen. Und dann der rote Reiter, das heißt Gewalt und Kriminalität, Messer auf den Straßen. Ja, und dann natürlich jetzt auch in der Ukraine, wo die dann auch noch Probleme haben werden mit dem Widerstand, falls man die belagern, also falls man die besetzen will und so, wird also so eine Sache sein. Was ich dann weiterhin sehe, ist, dass man von uns hier ganz ungeniert von Inflation redet. Man will die Energie teurer machen, dass die Leute gefälligst weniger Auto fahren und weniger benutzen. Es muss also alles noch teurer werden. Zum Schluss kommt es vielleicht dazu, dass man den Strom rationiert, dass du nur noch bestimmte Stunden am Tag Strom hast. Man spricht da bereits drüber. Schau, das ist ziemlich übel. Denn was früher der Brotpreis war, das ist heute der Energiepreis. Ja, und zum Schluss kannst du nicht mehr Auto fahren, kannst nicht mehr in die Gemeinde fahren. Blöde Sache. Ganz einfach, weil es keinen Strom mehr gibt für dein Stromauto oder keinen Sprit für deinen Diesel. Gib's einfach nicht mehr. Weg. Der schwarze Reiter, Mangel, wenn alles bloß noch rationiert wird, abgewogen wird. Schau, diese Dinge sind Gericht, ihr Lieben. Denn bevor diese Sachen wirklich losbrechen und passieren, muss ein Volk sich erst wirklich von Gott wegwenden und dann müssen sie beginnen, die Christen zu verfolgen. Davon spricht Jesus nachher in Lukas 21. Und wir werden uns da durcharbeiten. Seid ihr noch da? Amen, okay, gut. Will jemand heimgehen? Kannst du ja ruhig machen. Nein, wir sind jetzt mal hier. Wir sind jetzt beim schwarzen Pferd. Es heißt aber weiter, Öl und Wein tu keinen Schaden an. Bedeutet auf Deutsch, Öl und Wein sind eigentlich Luxusgüter. Ja, Öl und Wein brauchst du nicht unbedingt zum Überleben. Wasser langt auch, musst nicht unbedingt Wein trinken. Öl ist ganz gut zum Einbalsamieren und so weiter, zum Salben und alles, aber man bekommt dann mal einen Tag ohne Seife aus und nur mit Wasser. Okay? So, wir haben also die Situation, dass wir einerseits einen Mangel an Grundnahrungsmitteln und Grundbedürfnissen haben, Grundbedürfnisbefriedigung haben, andererseits aber die Situation haben, dass Luxusgüter in Hülle und in Fülle vorhanden sind. Wir haben also die Situation, da hat einer eine Rolex-Armbanduhr am Arm, aber kein Brot auf dem Teller. Ja, wir haben es hier mit Sportwägen zu tun, dicke, fette Turbo-Porsches, aber gleichzeitig kein Benzin dafür. Wir haben es mit iPhone 25 zu tun, das modernste aller modernen, supermodernen, aber keinen Strom und kein Netz, um das Ganze am Laufen zu haben. Wir haben also die Situation, dass man einerseits, dass ein Teil des Volkes voll in der Dekadenz lebt, im Reichtum, andererseits aber die breite Masse arm ist und sich abquält, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Oh Mann. Gab es in der alten Zeit damals auch, in der Zeit, in der Johannes hier schreibt. Es kam mal ein Schiff in der Hungersnot in Rom, kam ein Schiff aus Alexandria an. Alexandria in Ägypten, alles Getreide für Rom und so kam alles aus der Nilgegend, kam alles aus Ägypten. Und es kam also ein Schiff an und die hungrigen Menschen, die haben das Schiff geändert und wollten also das Getreide klauen. Und dann war da nur Sand drin, feiner Sand vom Nildelta, den man gebraucht hat für die Arena, wo sich die Gladiatoren bekämpft haben. Purer Luxus, braucht kein Mensch. Ja? Und dann haben sie natürlich das Schiff zerlegt und waren stocksauer, die Römer seinerzeit. Kein Essen. Luxusgüter ja, Essen nein, Grundbedürfnisse nichts. Okay, und dann kommt noch ein viertes Pferd. Jesus bricht also das vierte Siegel auf und dann wird noch ein Pferd losgelassen und ein Reiter. Das ist das fahle Pferd. Das Wort fahl, richtig übersetzt oder besser übersetzt, heißt eigentlich das schreckensbleiche Pferd. Schreckensbleich. Und ihm folgt der Tod und der Hades nach, also das Totenreich nach. Wenn es da steht, ich lese es euch vor, was da steht. Ein fahles Pferd, das heißt ein schreckensbleiches Pferd, kommt hervor und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Der Tod reitet durchs Land auf einem schreckensbleichen Pferd. Ihr Lieben, das Wort Tod wird hier benutzt als Synonym für Viren. Schau, plötzlicher Tod und man weiß nicht warum. Viren, Bazillen, plötzlich fällt jemand um wegen so einer Plage. Plötzlich sterben da massenweise Leute. Der General versucht gerade eine Stadt anzugreifen und plötzlich muss er abblasen, weil das Sterben beginnt in seiner Armee. Ja, der denkt sich, Mönche, da hat der schwarze Reiter zugeschlagen, beziehungsweise der schreckensbleiche Reiter zugeschlagen, der Tod. Wir wissen heute, es war wahrscheinlich ein Virus, der da umgegangen ist. Die Pest und so zum Beispiel. Da hat er viele Pläne vereitelt von vielen Diktaturen. Diktatoren. Und wenn es dann heißt, und unter Hades, das heißt, das Totenreich folgte ihm nach, bedeutet nichts anderes als, dass viele Menschen an diesem Tod sterben. Wenn er gleich das Totenreich im Gepäck hat, bedeutet nichts anderes als, viele Menschen werden sterben und ins Totenreich gehen. In anderen Worten, Pandemien. Pandemien, die zu einer echten Übersterblichkeit führen. Nicht Pandemien, die meines Erachtens jetzt politisch mit Ach und Krach am Leben erhalten werden, ja, sondern Pandemien, die zu einer ernsthaften Übersterblichkeit führen. Die gibt es auch noch, die finden auch noch statt. Das sind Gerichte Gottes, ihr Lieben. Solche Sachen passieren nicht einfach so, sondern Gott tritt zurück und sagt, gut, wenn die mich nicht wollen, dann müssen sie halt schauen, wie sie zurechtkommen. Okay. Es kam immer ein Komm vom Thron Gottes, bevor diese Reiter losgegangen sind. Aber als sie dann losgezogen sind, sind sie losgezogen. Warum sind die losgezogen? Ich habe es gerade schon angedeutet. Und Jesus buchstabiert es aus in Lukas 21. Weil die Menschen begonnen haben, sich nicht nur gegen Gott zu stellen, sondern sein Volk, die Christen, massiv zu stören, zu verfolgen. Jetzt lasst uns mal aufschlagen zum Lukas 21. Eigentlich gibt es 7 Siegel. Soll ich noch ganz kurz sagen, was die 7 Siegel sind? Das 5. Siegel, das jetzt kommt, sind die Märtyrer, die vom Thron her, nicht vom Thron, sondern vom Altar her rufen: Herr Gott, wann richtest du endlich und rächst unser Blut an den Bösewichtern der Erde? Die bitten darum, dass Gott endlich Gerechtigkeit ihnen widerfahren lassen möge. Und Gott sagt: Gemach, gemach, es müssen noch einige sterben, wie ihr gestorben seid als Märtyrer, aber dann geht's heftig los, sagt Gott. Das ist das 6. Siegel. Also in anderen Worten, hier wird auch in der Offenbarung geweissagt, dass diesen ganzen Plagen eine große Christenverfolgung und eine Abwendung von Gott vorausgehen muss. Okay? Dann kommt das 6. Siegel. Was ist das 6. Siegel? Das 6. Siegel ist, dass plötzlich Sonne, Mond und Sterne verlöschen. Plötzlich ist es dunkel wie in einem Sack. Plötzlich gibt es kein Licht mehr. Alle Leute sind natürlich jetzt in Panik. Was ist passiert? Hat ein Meteorit eingeschlagen? Ist ein Vulkan ausgebrochen? Warum ist plötzlich so dunkel? Naja, das 6. Siegel ist aufgegangen. Und dann ziehen sich die Leute zurück, weil auch Meteoriten auf der Erde niedergehen und so weiter. Es geht halt so mächtig zur Sache. Vielleicht ist es auch so, dass einfach am Pazifischen Kreis da die Vulkane ausbrechen und Dreck in die Atmosphäre schleudern, die dann wie Kometen runterkommen, diese Gesteinsbrocken überall auf der Welt. Auf jeden Fall ziehen sich die Leute zurück in die Bunker und in die Höhlen und sie sagen: Oh, Hügel, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Zorn Gottes und des Lammes. Die haben ein schlechtes Gewissen, ein massiv schlechtes Gewissen. Und wisst ihr, was passiert mit diesen Leuten, die dieses massiv schlechte Gewissen haben? Sofern sie sich zum Herrn wenden, tritt er ihnen entgegen, erscheint ihnen mit Leuchtkraft und mit Herrlichkeit und rettet sie auch dann noch. Er rettet Menschen auch dann noch. Gott rettet Sünder. Und wenn die Sünder so richtig den Hintern versohlt bekommen und plötzlich merken: Oh, das ist alles ganz anders als gedacht, und sie wenden sich Gott zu, dann gilt wieder dieser Satz: Ist die Not am größten, ist dir Gott am nächsten. Ja. Wenn das Fundament deines Lebens bebt, dann ist Gott dir am nächsten. Du musst ihn allerdings einladen in dein Leben. Ansonsten hast du schlechte Karten, denn ansonsten fallen die Hügel wirklich über dich. Okay, und dann kommt noch das 7. Siegel wird aufgemacht. Das ist dann in Kapitel 8. Kapitel 7 beschäftigt sich mit was anderem. Kapitel 8 der Offenbarung, da siehst du das 7. Siegel. Es wird gebrochen und dann tritt ein Engel auf. Der tritt vor den Räucheraltar im Himmel und lässt dort Weihrauch und so weiter aufgehen. Symbolisch für die Gebete der Heiligen. Was haben sie im 5. Siegel gebetet? Gott, räch endlich unser Blut. Mach dem Blutvergießen ein Ende. Und jetzt wird dieses Gebet erhört. Dieses Gebet steigt jetzt auf vor Gott von diesem Räucheraltar. Und dann nimmt dieser Engel Feuer von diesem Altar, tut es in dieses Räucherfass, und dann wirft er dieses Räucherfass auf die Erde. Und als es dort unten aufkommt auf der Erde, geschehen Erdbeben, wie im 6. Siegel, und Blitze und Donner und Stimmen und alles. Und dann kommen die 7 Posaunen. Und dann, ihr Lieben, geht's erst richtig los. Alles, was bisher stattgefunden hat, war Pillepalle im Gegensatz zu den 7 Posaunen. Aber auf die können wir natürlich heute Morgen nicht eingehen, sonst sitzen wir bis heute Abend da. Sondern wir müssen jetzt ganz, ganz dringend zu Lukas Kapitel 21 gehen. Habt ihr das in der Zwischenzeit gefunden? Wer hat es nicht gefunden? Wir beten für dich. Ja, meine Frau, ich bete für dich. Nein. Ich will mit dir reden nach dem Gottesdienst. Ja. Okay, Lukas 21. Die Situation ist die: Jesus ist in der letzten Woche seiner Wirksamkeit auf Erden und er predigt im Tempel. Und dieser Tempel, der ist wunderschön. Der schönste Tempel aller Zeiten, für den größten Gott aller Zeiten. Wir müssen wissen, der Tempel war aus Marmor gebaut. Weißer, leuchtender, brillanter Marmor. Die Säulen des Tempels, die waren 12 Meter hoch und aus einem einzigen soliden Stück Marmor gearbeitet. nicht so aus Scheiben zusammengesetzt, sondern ein Ding. Es war super teuer und hochedel. Und Jesus, der Gott dieses Tempels, tritt in diesem Tempel auf und predigt in diesem Tempel. Ja, im Gegensatz zu den Götzentempeln, wo tote Götzen drinnen stehen. Ja, die Leute anschauen und nichts sagen. Dieser Gott tritt in seinem Tempel auf, war nur würdig, war nur entsprechend und angemessen, dass der schönste Tempel aller Zeiten jemals überhaupt hier war. Jesus ist dort aufgetreten. Deswegen hat Herodes den gebaut. Für ihn, dass er dort predigen kann. Naja, das hat er gemacht. Und wie gesagt, wenn morgens die Sonne aufging und du auf den Tempel geblickt hast vom Ölberg aus, dann hast du gedacht, das ist ein schneebedeckter Berg. Du musstest die Augen schier zuhalten. Vor allem, schau, das Dach war mit Gold verkleidet. Da war eine goldene Weinranke dran, eine Weinrebe. Ich bin die Rebe, oder ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ja, das hing da, eine riesige Weinrebe und Weinlaub und so weiter war gearbeitet an der Vorderseite dieses Tempels. Und die Reben, die waren mannsgroß. Ich meine, reines Gold, mannsgroß. Wenn die Sonne aufging und es da drauf gestrahlt hat, dann hat es ausgesehen wie ein Berg im Alpenglühen. Man konnte dieses Bauwerk nicht anschauen. So hat es geleuchtet vor Herrlichkeit. Hammer. Und wie gesagt, Jesus predigt drinnen und am Abend ist er fertig und geht auf den Ölberg. Geht durch das Tal, über den Kidron drüber, geht auf den Berg rauf. Und dort sitzen sie jetzt am Abend und strecken sich aus. Jesus und Petrus und Andreas und Johannes und Jakobus. Und sie sagen, Herr, ist das nicht ein wunderschöner Tempel? Ist es nicht wunderschön? Und Jesus sagt, kein Stein bleibt auf dem anderen. Dieses Bauwerk wird kaputt gehen. Und sie sagen, was? Ja, schau, nur weil gerade ein goldenes Zeitalter herrscht, nur weil gerade Frieden ist und nur weil gerade der Tempel erleuchtet und strahlt, heißt nicht, dass es immer so bleiben wird. Jesus wusste schon, ich habe gepredigt, sie haben mich abgelehnt. In ein paar Tagen, wenn sie mich ans Kreuz nageln, da können sie einen noch so schönen Tempel bauen. Wenn sie den Gott dieses Tempels so verfolgen, dann muss es ein Ende haben mit ihnen. Und deswegen sagt Jesus, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Kein Auge wird trocken bleiben, es wird wirklich, wirklich hart hergehen. Und sie sagen, Herr, kannst du das ein bisschen genauer ausführen? Und das macht Jesus für sie. Und zwar ab Vers 8. Wir schauen mal nach, was da steht. Er sprach aber, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Und die Zeit ist nahe gekommen, geht ihnen nicht nach. Okay, das Erste, was passiert ist, religiöser Pluralismus. Plötzlich werden viele sagen, hey ja, ihr seid Christen, aber wir haben auch die Wahrheit. Wir haben sogar noch eine bessere Wahrheit als ihr. Wir sprechen für Gott. Naja, und schau, früher war es so, da hattest du eine Nation, da hat ein Volk drin gewohnt und es hatte einen Glauben. Ja, so war das, die längste Zeit der Welt. Also es ist in den meisten Teilen der Welt wahrscheinlich immer noch, außer in den Vielvölkerstaaten. Jetzt bei uns hier ist es alles ganz anders, das ist dir bestimmt auch schon aufgefallen. Es gibt jetzt hier nicht mehr nur die Kirche, seit 500 Jahren gibt es zwei Kirchen im Dorf, die katholische und die evangelische und natürlich die Synagoge. Und seit 50 Jahren ungefähr gibt es außerdem noch Moscheen. Und seit 20, 30 Jahren gibt es noch Hindu-Ashrams und Buddhistentempel und Heiligtümer und alles Mögliche. Von den Esoterikern ganz zu schweigen. In anderen Worten, wir haben jetzt hier genau das, was Jesus beschrieben hat, religiösen Pluralismus. Jeder sagt, ich habe die Wahrheit, folge mir nach. Und Jesus sagt zu diesen Leuten, wenn das passiert, ist ein Zeichen der Endzeit einerseits, ist aber ein Zeichen von, kann passieren, sagt Jesus. Okay, kann passieren. Wenn es passiert, lasst euch nicht beirren, bleibt bei mir. Bleibt mir treu. Das ist, was Vers 8 sagt. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, bleib ihm treu. Ja, auch wenn es jetzt alle möglichen anderen Glaubenshäuser gibt und so. Jesus sagt, lasst euch nicht irre machen, bleibt beim Glauben eurer Väter, bleibt mir treu. Das war Vers 8. Und jetzt spricht Jesus von den ersten beiden Reitern, vom Weißen und vom Roten, vom Eroberer und vom Bürgerkriegsreiter. Vers 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hört, schau, Kriege der weiße Reiter, Empörungen der rote, so erschreckt nicht, Dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht zugleich da. In anderen Worten, das sind keine Endzeitzeichen. Wenn ihr davon hört, dass es in der Ukraine kracht, wenn es im Nahen Osten kracht und wenn es woanders kracht. Also wenn diese Dinge passieren und wenn an verschiedenen Orten Hungersnöten und Seuchen sind, das wären Reiter Nummer 3 und Nummer 4. Ja, und auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel, das wäre dann das fünfte Siegel, das sechste Siegel. Vor all diesen Dingen müsst ihr keine Angst groß haben, sondern diese Dinge passieren periodisch immer wieder. Und übrigens, weil ich gerade dran denke, das schwarze Pferd mit der Waage in der Hand. Hunger, Not. Ich hab Verständnis dafür, dass die Ukrainer keine Lust haben, sich wieder in ein großrussisches Reich eingliedern zu lassen. Denn habt ihr schon mal vom Holodomor gehört? Ja. Wer hat davon schon mal gehört? Hier eine Person hier, wow. Wer hat vom Holocaust schon mal gehört? Alle, ne? Ganz klar. Was ist das? Das ist, als die Deutschen und ihre Helfershelfer 6 Millionen Juden getötet haben. Das ist unstrittig, weiß man. Nur wenige Leute wissen, dass die sowjetische Regierung seinerzeit unter Stalin 6 Millionen Ukrainer verhungern hat lassen. Absichtlich verhungern hat lassen. Kein Witz. Gibt Bilder davon, gibt Filme davon. Damals, was ist passiert? Die Ukraine ist eigentlich die Kornkammer der Welt gewesen, ja? Oder zumindest Europas. Als die geerntet haben, hat die Regierung alles, die gesamte Ernte und alles, was du im Kühlschrank hattest und in der Kühltruhe hattest und was du versteckt hattest, haben die alles genommen. Haben die alles genommen. Alles war Essbare, haben sie genommen, haben es abtransportiert. Teil davon haben sie verkauft, zwecks Devisen. Und den Rest haben sie selber gebraucht, natürlich. Und die Ukrainer hatten nichts mehr zu essen. Sie haben sich angeschaut und haben gemeint, was wird denn das jetzt? Wo führt denn das jetzt hin? Ihr Lieben, das war der schwarze Reiter, der da durchgeritten ist. Die sind verhungert, 6 Millionen. Auf den Straßen umgekippt. Ja, da gab es übelsten Kannibalismus und so. Wie das in der Bibel drinnen steht, genauso ist es passiert. Ja, das war ja schon mal in biblischen Zeiten, gab es das auch, dass es sowas gab. So, wenn also die jetzt kommen und sagen, komm, wir sind ein Brudervolk, lass uns wieder einen Staat machen, dann würde ich auch sagen, du, ich habe da keine Lust drauf. Ich erinnere mich noch an meinen toten Großvater oder Urgroßvater. Nö, wir wollen gute Nachbarn sein, aber mit einem gewissen Abstand. Habe ich Verständnis dafür. Okay. Also seid so gut, nehmt diese Dinge zur Kenntnis. Aber wir sind jetzt wieder hier bei Jesus. Es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich, große Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen. Das wird es immer wieder mal geben. Und jetzt Vers 12, jetzt pass auf. Vor diesem allen aber werden sie die Hände an euch legen und euch verfolgen. Also bevor Kriege, Kriegsgerüchte und Hungersnot kommt, vorher werden sie euch Christen verfolgen. Denn diese Hungersnöte und Kriege sind der Grund. Also der Grund für diese Hungersnöte und Verfolgungen und so weiter, falsch, der Grund für diese Kriege und diese Hungersnöte und so weiter ist die Verfolgung der christlichen Gemeinde. Habt ihr das mitgekriegt? Die sind die Regierung, nicht nur die Regierung, sondern hier heißt, sie werden euch, pass mal auf, da steht, sie werden euch überliefern an, sie werden euch in den Synagogen schlagen, wo steht denn jetzt das gleich wieder? Vers 12, genau. Sie werden euch in die Synagogen und Gefängnisse überliefern. Synagogen sind das staatliche religiöse Establishment. Hier ist die Staatskirche sozusagen. Die werden euch verfolgen, die werden euch kritisieren und euch ausgrenzen und so. Und sie werden euch in Gefängnisse überliefern. Das heißt, der Staat wird gegen euch aktiv werden. Schau, wenn der Staat anfängt, gegen die Christen aktiv zu werden, dann ist das wirklich bedauerlich. Und das ist der Grund für die Probleme, die dann kommen werden, für die Probleme der Endzeit. Es könnte auch viel schöner sein. Wenn die brav wären, gäbe es diese ganzen Probleme nicht. Machen sie aber nicht. Sie sind böse. Sie machen den Christen alle möglichen Schwierigkeiten. Sie grenzen sie aus. Schau, du kannst heute dafür verklagt werden, dass du einen Mann mit XY-Chromosom einen Mann nennst, wenn der sich eine Perücke aufsetzt und Frauenkleider anzieht und sagt, er ist eine Frau. Leute werden zu Strafzahlungen von Tausenden von Euro verurteilt, weil sie einen Mann nennen. Okay? Und sowas tun natürlich vor allem Christen, alle anderen, denen ist das egal. Aber Christen sagen, hey, Gott hat hell und dunkel geschaffen, Sonne und Mond, Licht und Schatten, hell und böse, Mann und Frau. nass und trocken. Er hat diese ganzen Dinge hat er alle geschaffen. Wir können die jetzt nicht einfach abschaffen durch einen Sprechakt. Na? Und wenn du dann sagst, hey, ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau, dann sagen die, nein, 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 nein. Und dann hast du schon Probleme. Und du denkst dir, war das jetzt wirklich nötig? Naja. Also sie werden euch verklagen, um meines Namens willen. Du kannst jetzt sagen, ja gut, ich sage dann einfach nicht weiter, dass ich Christ bin, sondern ich tue einfach so, als ich sage einfach nichts. Ich halte mich einfach raus. Hör mal, dich raushalten würde nichts nutzen. Du kannst voll mit ihnen mitgehen und mit dem Zeitgeist und begeistert bei denen mitmachen. Sie werden dich trotzdem verfolgen. Weißt du warum? Weil sein Name über dir genannt ist. Einfach deswegen, weil du ein Christ bist, werden sie dich verfolgen. Der Geist dieser Welt wird den Geist Gottes verfolgen. Das ist ganz einfach so. Auch wenn du dich versuchst anzupassen und sagst, hey, ich bin doch eigentlich ganz harmlos. Es wird keinen interessieren. Einfach weil du Christ bist, wirst du Schwierigkeiten kriegen. Deswegen kannst du dir jetzt schon vornehmen, ich werde mich eindeutig auf die Seite Christi stellen und basta. Ob es jetzt Schwierigkeiten gibt oder nicht, ist mir jetzt egal. Und dann geht es eigentlich ziemlich gut weiter. Jesus sagt hier was Interessantes. Er sagt was Hoffnungsvolles und was Gutes. Er sagt, wenn sie euch dann verklagen und wenn ihr dann vorm Richter steht oder wenn sie euch in irgendeiner Form anmachen, in der Firma, wenn sie euch anstänkern, wenn sie gegen euch reden auf der Arbeit, dann macht euch keinen Kopf, was ihr sagen sollt. Das werde ich euch dann eingeben. Ich werde es euch sagen und ich werde dann durch euch reden. Und ich werde euch einen Geist geben, dem die nicht widerstehen können. Es ist ja nicht so, dass ihr die Deppen seid, sondern vielmehr, wenn die sich selber als Deppen hinstellen. Ihr werdet zum Schluss triumphieren, sagt Jesus. Ich werde euch Geist und Kraft geben und eine Weisheit geben, der niemand widerstehen kann. Also wenn sie dich kassieren, ja, und du tatsächlich vielleicht mal vor Gericht stehst wegen einer christlichen Aussage, wie es manchen Pfarrern passiert, ja, dann kannst du dich hinstellen und musst dich gar nicht groß vorbereiten, sondern kannst einfach von der Leber weg reden. Und es wird so eine Wucht haben und so eine Gewalt haben, dass die ganz einfach nicht wissen, was sie dir antworten sollen. Du wirst sie in anderen Worten irgendwie mit den eigenen Worten schlagen. Sie bringen Worte gegen dich an und Gott gibt dir Worte, dass du sie schlägst. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was diese Worte sein werden, sondern vielmehr wird es so sein, dass dir das in dem Moment, in dem du es brauchst, gegeben wird. Okay, aber jetzt lass uns das ganze Endzeitgedöns mal, das Endzeitgedöns mal lassen, weil es ist ja nicht immer Endzeit, sondern die Situation hernehmen, dass du in die Verlegenheit kommst, mit jemandem über Jesus zu reden. Kollegen oder ganze Gruppe. Ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren habe ich einen Trainerschein für Jiu-Jitsu gemacht. Ja, Jiu-Jitsu-Trainer, Breitensport. Okay, und da bist du dann in einer Sportschule, eine Woche lang mit anderen Leuten und da wissen die dann natürlich innerhalb kürzester Zeit, dass du Christ bist, ja? Und hochinteressant. Du hast dann 10, 20 andere, die dir gegenüber sitzen und die alle was gegen dich wissen. Und die alle was übers Christentum wissen, was schlecht ist und überhaupt. Und du bist der Einzige, der da sitzt. Und die kommen mit ihren Anwürfen und du redest da und erzählst denen und so weiter und so fort, bis sie zum Schluss alle ruhig sind und die Mädchen anfangen mit dir zu flirten. Kein Witz. Ja, natürlich, alles klar. Ja, wir sind hier unterwegs, ich sage deswegen meine Frau hier. Ja, ich war da als Christ unterwegs und nicht aus anderen Gründen und so, logischerweise. Aber der Herr, der biegt es dann zum Schluss schon so hin, dass du zum Schluss nicht verlierst. Sag mal mit mir, ist die Not am größten? Ist dir Gott am nächsten? Und wenn sie alle gegen dich sind, ob das die Kollegen oder die Familie ist oder im Sportverein, deine Mitarbeiter, Traineranwärter, zum Schluss gewinnst du. Ne? Und ihr werdet aber sogar von den Eltern und Brüdern und Verwandten überliefert werden. Das heißt, sogar in der Familie wird es die Situation geben, dass der eine mit Jesus geht und der andere eben dagegen ist. Was machst du dann? Da bleibst du natürlich beim Herrn. Und sie werden einige von euch töten. Manche werden sie vielleicht scheiden lassen von dir. Ich kenne Prediger, die haben sich bekehrt. Und ihre Frau hat sie verlassen. Hat gesagt, nö. Das waren reiche Leute seiner Zeit. Du, Prediger, nö, keine Lust dazu, auf Wiederschauen. Hat ein paar Millionen von ihm mitgenommen und hat ihn verlassen. Und er ist dann trotzdem zum erfolgreichen Prediger geworden. als er dann alt war, denke ich, hat er nochmal geheiratet, der Mann, an den ich gerade denke. Ist jetzt egal. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Vers 17, ihr werdet von allen gehasst werden, ihr Lieben, hört mal, wisst ihr, was da steht? Da steht, dass der Zeitgeist nie christlich sein wird. Sie werden euch alle hassen, bedeutet, der Zeitgeist wird gegen euch sein. Der Zeitgeist wird antichristlich sein. Also wenn du denkst, dass irgendwann mal die Zeit besser war, die war nur prozentual besser, aber nicht wirklich gut. Richtig gut wird sie erst werden, wenn der Herr kommt. So, finde dich damit ab, dass der Geist der Welt, der Zeitgeist, immer gegen Christus ist, immer gegen Gott ist und deswegen auch in der tiefsten Tiefe seines Herzens gegen dich ist. Muss dich aber nicht stören, ja, denn du bist in Gottes Hand. Ja, schaut, da heißt es, ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Und jetzt Vers 9, Vers 18, und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Also hallo, nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen, das bedeutet Sieg und Sieg und Sieg, Triumph. Es kann nicht anders sein. So ja, wir haben jetzt gehört, es kann sein, dass wir uns Schwierigkeiten machen, da müssen wir ganz einfach die Zähne zusammenbeißen. Zum Schluss werden wir gewinnen. Okay. Und aber jetzt kommt was Interessantes, Vers 20 nämlich. Vielmehr, vielleicht Vers 19 auch noch. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Schau, es kann sein, dass du in Situationen kommst, die du nicht mehr wirklich verstehst. Warum ist das jetzt passiert? Warum musste das jetzt sein? Tragische Sachen, schlechte Sachen, die dir passieren. Zu dir sagt Jesus dann, gewinn deine Seele durch dein Ausharren. In anderen Worten, lass dich nicht beirren durch die Dinge, die dir passieren. Beiß die Zähne zusammen und sag dir selber, es wird auch mal wieder gut. Ja? Gewinn deine Seele durch Ausharren, durch Warten. Schau, wenn einer krank ist, dann kann er sich sagen, ey, es wird wieder besser werden, ich werde wieder gesund werden. Danke, Herr, für die Zeit der Gesundheit, die kommt. Danke, dass du mir hilfst, gesund zu werden. Also diese Zeiten, man musste das machen. Manchmal verstehst du nicht alles, was passiert. Manchmal wird dir übel mitgespielt und dann musst du ganz einfach sagen, wie Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ist die Not am größten, ist mir Gott am nächsten. Aber jetzt kommt Vers 20. Vers 20 hat es auch in sich. Eieieiei. Pass auf, was da steht. Da sagt Jesus, wenn ihr aber Jerusalem von Feinden umzingelt seht, dann geht nicht in die Stadt, sondern flieht, wer im Land ist, auf die Berge. Dann flieht aus der Stadt heraus. Schau, bisher war von Kriegen und von Kriegsgerüchten die Rede, mal, wie gesagt, in der Ukraine, mal im Nahen Osten, das ist alles weit weg. Jetzt plötzlich sagt Jesus, wenn ihr Jerusalem, wenn ihr euren Wohnort, wenn ihr Geldersheim, wenn ihr Schweinfurt, wenn ihr Bad Kissingen, wenn ihr Würzburg, wenn du dein Haus umgeben siehst von Feinden, wenn plötzlich das persönlich wird, nicht mehr abstrakt ist, sondern wenn plötzlich es persönlich wird, wenn du plötzlich Schwierigkeiten hast, wenn es plötzlich dich trifft, wie reagierst du dann? Jesus sagt, wenn ihr seht, wie Jerusalem, euer Wohnort, umgeben ist von der feindlichen Armee, dann flieht. Also wenn jetzt die Russen Kiew umgeben und die Leute aus Kiew fliehen, dann machen die eigentlich nur, was Jesus den Leuten aus Jerusalem geraten hat. Er hat gemeint, wisst ihr, wenn die da sind, dann gibt's Zerstörung, dann gibt's Tod. Und wenn du da nicht dran teilhaben willst, dann musst du schauen, dass du Land gewinnst. Dann geh raus aus der Stadt, dann flieh, das ist völlig in Ordnung. Und wenn jetzt, hört mal, wenn jetzt diese Wellen anschwappen, Ukrainer über die Grenze gehen nach Polen und dann rüber weiter nach Deutschland, wisst ihr was? Dann ist das völlig in Ordnung. Dann fliehen die und es ist in Ordnung. Und dann helfen wir denen. Die brauchen dann Asyl, die brauchen dann Unterkünfte und so weiter und dann helfen wir denen. Das ist dann in Ordnung. Das sind dann keine Leute, das sind keine Abenteurer, sondern das sind Leute, die dringend Hilfe brauchen. Okay? Und denen zu helfen, weil sie gemacht haben, was Jesus gesagt hat, wenn er sieht, dass eure Stadt umzingelt ist, dann flieht, haut ab, schaut, dass er geht. Schau, es gehen sowieso nur Frauen und Kinder. Die Männer, die bleiben da. Nehmen die Kalaschnikow und machen Volkssturm. Die kämpfen jetzt und verteidigen sich. Alle zwischen 16 und 60 dürfen das Land nicht verlassen, weil sie das Land verteidigen müssen. Ja, gut, so ist es dann halt. Verteidigen wir die Heimat. Ja, unsere Familien, unsere Frauen, unsere Mütter, unsere Töchter, zusammen mit unseren mit unseren Brüdern, unseren Söhnen, Vätern und so weiter. Manchmal muss es halt sein. Solche Situationen kann es geben. Aber wenn wir sowas ankommen sehen, oh oh, jetzt geht's ab, dann ist es vollkommen in Ordnung, an einen sicheren Ort zu gehen. Ich habe es euch nicht vorgelesen. Aber die vier Reiter der Apokalypse, die herrschen nur, die reiten nur durch einen vierten Teil der Erde. Drei Viertel der Erde werden von diesen vier Reitern verschont. Bedeutet, du kannst aus dem Krisengebiet in ein friedliches Gebiet umsiedeln. Es kommen dann zwar die Posaunen und so, das ist dann wieder was anderes, aber im Moment besteht noch die Möglichkeit auszuweichen. Und Jesus sagt, flieht, macht es. Und man kann jetzt natürlich auch sagen, Herr, aber wenn die uns schon umzingelt haben und du sagst, flieht aus der Stadt, wenn die uns umzingelt haben, dann können wir doch nicht mehr fliehen aus der Stadt. Geht doch nicht. Wir rennen ja in die feindliche Armee hinein. Richtig. Wenn sowas passiert, brauchst du Gottes Hilfe. In allen diesen Situationen brauchst du dringend Gottes Hilfe und dann natürlich ganz besonders logischerweise. Und es ist wirklich so passiert. Gott erhört Gebet. Ist die Not am größten, ist dir Gott am nächsten. Christen werden belagert. In Jerusalem ist es passiert. Am 17. November des Jahres 66 nach Christus ist der römische Gouverneur und General Cestius Gallus mit einer Legion gekommen und hat Jerusalem belagert. Da waren die Christen noch in der Stadt. Und sie standen auf der Stadtmauer, haben geschaut und haben gesagt, oh, 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 jetzt belagern die Stadt, weil damals war Bürgerkrieg im Land. Und wir sind noch in der Stadt. Herr, wir haben nicht flüchten können, das ging zu schnell. Herr, wie sollen wir jetzt tun, was du gesagt hast, wenn Jerusalem belagert ist? Wie sollen wir da wieder raus jetzt? Gott weiß, du brauchst Hilfe. Dann haben die gebetet, Herr, mach doch was, dass wir rauskommen aus der Stadt. Lass die Römer doch wieder abziehen, damit wir fliehen können, Herr. Und am Abend des 22.11. des Jahres 66 nach Christus hat dieser Cestius Gallus sein Schwert wieder eingesteckt, hat zu seinen Leuten gesagt, komm, lass uns gehen und ist wieder abgezogen. Bis heute weiß kein Mensch, warum der abgezogen ist. Ich sage euch, warum der abgezogen ist. Weil die Christen gebetet haben. Weil Christen gebetet haben um Befreiung. Sobald der abgezogen ist, sind die aus der Stadt raus und sind abgedüst, sind durch den Jordan, über den Jordan hinüber in die Stadt Pella. Liegt ein bisschen abseits, im heutigen Jordanien. Und dort entstand dann ein riesiges, großes, dickes, fettes christliches Zentrum. Eine Stadt, in der man das Evangelium predigen konnte mit Macht und Kraft und Herrlichkeit, während in Jerusalem die Menschen gestorben sind. Die Römer kamen nämlich wieder zurück und haben die Stadt vollkommen zerstört, 70 nach Christus, vollkommen kaputt gemacht. Die Christen, die geflohen sind in Pella, denen ging es gut, die haben sich gefreut, die sind in Ruhe gelassen worden. Deren Leben ging ruhig und friedlich weiter, während die Juden gestorben sind. Der Geschichtsschreiber Josephus sagt, es sind 1,1 Millionen Menschen damals gestorben. 97.000 Juden haben die Römer in die Sklaverei verkauft. Juden, die sie noch gefunden haben. In der Stadt selber haben die Juden sich gegenseitig, drei Parteien, sich gegenseitig bekämpft. Die Römer haben sie von außen belagert, von innen haben sie sich gegenseitig bekämpft. Die vier Reiter der Apokalypse, die sind sich da praktisch ständig über den Weg gerannt. Die sind da ineinander gestoßen. Ja, in diesem Jerusalem seiner Zeit. Das war damals völlig aufgegeben. Warum hat Gott Jerusalem so aufgegeben? Weil sie Jesus gekreuzigt haben? Weil sie Jakobus enthauptet haben, weil sie Petrus gefangen genommen haben, weil sie die ganze Gemeinde zerstört haben, versucht haben zu zerstören in den Jahren. Die haben die ganze Gemeinde versucht kaputt zu machen. Die mussten dann alle fliehen. Und irgendwann hat dann Gott gesagt, jetzt reicht's. Und dann ist es passiert, was hier passiert ist. Es war ein Gericht Gottes, ihr Lieben, ein schreckliches Gericht. Aber es hat die Christen nicht getroffen. Warum? Weil sie genug am Pulsschlag Gottes waren, genug Ahnung hatten von Gott und von seinem Wort, dass sie zur richtigen Zeit gewusst haben, wie man sich verhält und dass es völlig in Ordnung ist, zu fliehen. Manchmal muss man das machen. Okay. Dann sollen also in Judäa, die auf die Berge fliehen und die in seiner Mitte sind, daraus entweichen und so weiter und so fort. Große Not wird sein auf der Erde und Zorn gegen dieses Volk. Und dann wird es immer noch schlimmer und noch schlimmer. Dann kommen sie mit der Schärfe des Schwertes Und Vers 25, dann werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und die ganze Erde wird in Angst geraten und dann werden Erdbeben sein überall und während die ganzen Völker, bei denen Anarchie herrscht und die Natur verrückt spielt und die Menschen verschmachten vor Furcht, wenn also die Not am größten ist, dann, und jetzt lesen wir mal Vers 27, dann, wenn die Kräfte des Himmels erschüttert werden und die Kräfte des Erdkreises und so weiter, dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Halleluja. So, wenn die Not am größten ist, ist Gott am nächsten. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind ja Sünder, das sind ja böse Menschen. Ja, aber schau, Gott ist gekommen, um Sünder und um böse Menschen zu retten. Hier reden wir von der Endzeit. Wenn tatsächlich die Erde bebt und so weiter, ich sage euch, Millionen von Menschen werden zu dem Zeitpunkt dann sich Gott anschließen, um Vergebung bitten und Christen werden. Okay? Andere werden es nicht, aber das ist deren Problem. Viele, viele, viele werden Jesus annehmen. Und dann ist es tatsächlich so. In dem Moment ihrer größten Not, tritt Jesus in ihr Leben. Und während die Welt also die größten Probleme hat, tritt plötzlich Jesus buchstäblich auf und das zweite Kommen Christi ist da und dann wird alles gut. Jesus kommt und besiegt die Bösen und errichtet ein Friedensreich. Aber wie gesagt, es ist Endzeit. Es gibt auch endzeitähnliche Situationen in deinem Leben. Gab es zumindest schon mal in meinem. Und dann musst du unbedingt wissen, wenn die Erde anfängt zu beben, und vielleicht hörst du mich ja heute Morgen, vielleicht bist du derjenige, zu dem ich heute Morgen spreche, dein Fundament, das Fundament deines Lebens, das bebt wirklich. Die Familie ist gegen dich, alle sind sie gegen dich, auf der Arbeit sind sie gegen dich, alle sind sie gegen dich. Du bist krank, du hast Mangel, du hast alle möglichen Schwierigkeiten und du weißt nicht, wo Hilfe herkommen soll. Ich sage dir mal eins, Gott wartet darauf, dass du ihn anrufen tust. Ja, du hast die Botschaft bis jetzt gehört, damit du endlich an den Punkt kommen kannst, wo du sagst, hey, ich kann mir selber nicht helfen, ich brauche dringend Hilfe. Das ist der Moment, an dem Gott in dein Leben treten will, mit Macht und Kraft und Herrlichkeit und dir helfen will. So, wenn also deine Not jetzt richtig groß ist, dann empfehle ich dir und schlage ich dir vor, dass du jetzt gleich mit mir betest und Jesus in dein Leben einlädst, dann kommt er nämlich mit großer Herrlichkeit zu dir. Na, ich habe mal in meinem Leben aus dem letzten Loch gepfiffen und es war wirklich schwierig, sehr, sehr verzweifelt. Mein Lebensfundament war auch erschüttert. Aber dann hat mir jemand von Jesus erzählt und es war so dermaßen lebendig, als ob Jesus höchstpersönlich im Raum wäre. Ich habe die Gegenwart Gottes dermaßen gemerkt, ich als alter Drogenfuzzi. Ich war jetzt kein totaler Drogenheini, ja, der ständig dicht war, sondern ich habe da mich gut gefühlt und ansonsten ein bisschen Geschäft draus gemacht, ab und zu, wenn es geklappt hat und so. Aber todunglücklich als Mensch, okay, wusste nicht, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Mein Leben hat gebebt, kann ich wirklich so sagen. Und in dieser Zeit der Verzweiflung kam plötzlich der Herr in mein Leben und hat gesagt, ich bin da. Er ist gekommen, Macht und Kraft und Herrlichkeit in mein Leben. Kann ich bezeugen, was da steht, stimmt, ich habe es wirklich erlebt. Was ich predigen tue, das ist nicht irgendwas, sondern das ist wirklich erfahrbar. So, deswegen schlage ich vor, wenn auch du verzweifelt bist, deprimiert bist, dein Leben bebt, du Schwierigkeiten hast, dann bet mir einfach jetzt nach. Bet mit mir, bet mit mir. Lasst uns mal alle die Augen zumachen und wir beten miteinander. Sag mit mir, Gott im Himmel, ich brauche dringend Hilfe. Hilf mir. Vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben. Mach mich neu. Gib mir ewiges Leben. Und gib mir Lösungen für die vertrackte Situation. Herr, ich brauche deine Hilfe. Und du hast verheißen, wenn die Not am größten ist, bist du uns am nächsten. Wenn das Fundament wankt, erscheinst du in Herrlichkeit. Herr, ich nehme dich beim Wort. Komm in mein Leben. Offenbar dich mir. Und ich empfange ewiges Leben. Jetzt. Und jetzt schnaufst du mal tief ein. Und jetzt ist der Herr in deinem Leben, preis dem Herrn. Und jetzt kannst du zuversichtlich nach oben blicken. Nicht mehr auf das bebende Fundament, auf das wackelnde Fundament unten, sondern jetzt kannst du nach oben schauen mit Vers 28, Lukas 21, 28. Da steht nämlich, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, deine Erlösung naht. Deine Erlösung naht, Halleluja. Amen. So ist es. Gut. Wie gesagt, diese Botschaft, die zieht schon seit Wochen, Monaten in mir herum. Jetzt war mal die Zeit, sie gepredigt zu haben. Halleluja.